Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland wird über neue Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Ansteckungen diskutiert. Hintergrund sind steigende Fallzahlen. Gesundheitsminister Spahn appellierte erneut an die Menschen, in den Herbst- und Winterferien auf Urlaub im Ausland zu verzichten. Eine bundesweite Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, wie von manchen gefordert, lehnt er ab. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Deutschland über der 2000er-Marke. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 2153 neue Fälle.
Kein Kunde kommt, kein Telefon klingelt. Eigentlich müsste so kurz vor den Herbstferien bei Verena Dudel und Alina Holl in Willi Schiefbahn so richtig was los sein. Spanien wäre ein Renner, aber die Postkarten sind vom vergangenen Jahr. Die Frauen leben vom Auslandsgeschäft, aber in der Zwischenzeit gilt auch für fast die Hälfte der europäischen Nachbarländer eine Reisewarnung.
Es geht im Moment einfach um ein Durchhalten und die Sorge um die Existenz ist natürlich, ist sie da.
Und einmal mehr hat der Bundesgesundheitsminister heute das Urlauben in Deutschland empfohlen.
Grundsätzlich heißt ja Risikogebiet Reisewarnung, wir raten ab von nicht notwendigen Reisen. Und Urlaub fällt im Zweifel nicht zur zwingend notwendigen Reise ins Ausland jedenfalls. Man kann ja auch Urlaub im Inland machen.
Lanzarote, schwarzer Sand, Sonne sowieso, Reisewarnung. Warum, fragt der Reiseverband verärgert. Mehr Tests, weniger Quarantäne, passgenauere Warnungen, fordert die Branche.
Wir haben mehrere Corona-Hotspots in Bayern, aber wir haben keinen einzigen Corona-Hotspot auf Lanzarote. Die Antwort der Politik darauf ist eine Empfehlung, wie wir sie gerade von Herrn Spahn gehört haben, Fahrt in Deutschland in Urlaub und eine Reisewarnung für Lanzarote. Das macht ehrlich gesagt keinen besonderen Sinn.
Der für Tourismus zuständige Staatssekretär versteht die Sorgen. Überbrückungshilfen sollen bis Jahresende verlängert werden, aber
Sicherheit geht dieses Jahr vor und deshalb müssen wir auch relativ schnell reagieren, wenn die Infektionszahlen nach oben gehen.
Reagiert hat auch München. Maskenpflicht auf dem belebten Marienplatz erst einmal bis Oktober. Aber die Diskussion über eine bundesweite Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist angefacht. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält sie für geboten.
Ich glaube, dass hier unterschätzt wird, wie wichtig öffentliche Plätze sind, eben dort, wo man die Abstände nicht halten kann und laut miteinander spricht. Dort herrscht ein hohes Ansteckungsrisiko.
Vorerst soll es bei Einzelfallregelungen bleiben, sagt der Bundesgesundheitsminister. Er lehnt eine bundesweite Maskenpflicht für alle öffentlichen Räume ab.
Ich finde, dass wir jetzt sehr aufpassen müssen, dass wir eben Maßnahmen ergreifen und diskutieren, die tatsächlich auch zum Infektionsgeschehen und zu den Infektionsrisiken passen. Und deswegen auch immer regional und lokal vor Ort.
Auch damit will Spahn sicherstellen, dass die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung nicht weiter sinkt.
Die Bundesregierung hat am Abend weitere Reisewarnungen ausgesprochen. Luxemburg, das österreichische Bundesland Tirol und ganz Tschechien wurden als Risikogebiete ausgewiesen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt also wieder, nachdem sie sich zuvor stabilisiert hatte. Der Höchststand vom Frühling ist aber nicht erreicht. Wie sich Fallzahlen und Infektionsschwerpunkte entwickelt haben, dazu jetzt ein Überblick.
In den vergangenen 7 Tagen sind 12.450 Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anfang April hatte das Robert-Koch-Institut bisher die meisten Neuinfektionen gemeldet. Etwa 39.000 innerhalb einer Woche. Damals haben sich vergleichsweise viele ältere Menschen angesteckt. 22% der gemeldeten Infizierten waren 70 Jahre oder älter. Jetzt, in der vergangenen Woche, waren es nur 7%. Auch deswegen müssen derzeit vergleichsweise wenige Menschen auf den Intensivstationen wegen Covid-19 behandelt werden. Der Anstieg der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen hängt laut RKI auch mit den höheren Testkapazitäten zusammen. Derzeit wird mehr als doppelt so viel getestet wie Anfang April, als die Infektionszahlen am höchsten waren. Allerdings melden nicht alle Labore die tatsächliche Zahl der Tests. Fast alle Städte und Landkreise registrieren jetzt wieder mehr Neuinfektionen. Die Infektionsschwerpunkte verteilen sich mittlerweile über ganz Deutschland. Im Moment ist die Stadt Hamm am stärksten betroffen. nach einer Hochzeit mit vielen Gästen. Drei Kreise liegen heute über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Anfang April waren es 83 Kreise. Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Wochen gestiegen sind, ein sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen wie im Frühjahr ist bisher nicht zu erkennen.
Die wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Entwicklung und zu den geplanten Maßnahmen beantworten wir auf tagesschau.de. Die Franzosen müssen sich auf schärfere Corona-Beschränkungen in Regionen mit vielen Neuinfektionen einstellen. So sollen in Marseille von morgen an Bars und Restaurants für zunächst 2 Wochen schließen. Aus Protest gingen in der Hafenstadt hunderte Menschen auf die Straße. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich ist zuletzt dramatisch gestiegen. Mit mehr als 16.000 Fällen ist jetzt ein neuer Höchststand erreicht.
Die Situation spitzt sich zu. Seit Tagen steigen die Covid-Neuinfektionen in Frankreich trotz Maskenpflicht alarmierend. Krankenhäuser in der Hauptstadt Paris stellen sich auf neue Notfallpläne ein. Die Zahl der Intensivpatienten hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Mediziner warnen. Man kann absehen, die Hälfte der Beatmungsbetten auf der Île-de-France werden bis Ende Oktober mit Covid-Patienten belegt sein. Und im November werden es schon 85% sein. Das Virus breitet sich aus überall im Land. Rote und zum Teil tiefrote Zonen sind unter anderem Lille, Paris, Lyon, Marseille. Dort kam es heute zu massiven Protesten gegen die Regierung, denn hier wurden die Maßnahmen bereits drastisch verschärft. In der Hafenstadt müssen alle Restaurants und Bars ab diesem Wochenende schließen. Die Besitzer fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz, trotz staatlicher Hilfen. Viele Marseiller fühlen sich bestraft. Das betrifft auch mein ganzes soziales Leben. Ich möchte meine Freunde treffen, ins Restaurant gehen. Entweder will man unsere Gesundheit schützen und macht alles dicht, aber nur die Restaurants verstehe ich nicht. Die Regierung in Paris gerät zunehmend unter Beschuss. Der Gesundheitsminister rechtfertigt sich. Die Maßnahmen sind zeitlich begrenzt, notwendig und nicht willkürlich. Denn alle Studien zeigen, die Risiken in Restaurants und Bars sind leider hoch. Dennoch, mit weiteren Einschränkungen landesweit wird gerechnet. Die zweite Covid-Welle hat Frankreich bereits voll erfasst.
In Paris hat es einen Messerangriff auf 2 Journalisten gegeben. Die Polizei nahm 2 verdächtige Männer fest. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Der Tatort liegt bei den ehemaligen Redaktionsräumen der Satirezeitung Charlie Hebdo, auf die 2015 ein islamistischer Anschlag verübt wurde. Gegen mutmaßliche Unterstützer der Attentäter läuft gerade ein Prozess. Nach monatelangem virtuellen Protest im Internet sind heute wieder weltweit Zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Bewegung Fridays for Future hatte dazu unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln aufgerufen. Unter dem Motto »Kein Grad weiter« versammelten sich auch in deutschen Städten viele tausend Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen.
Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut.
Sie sind wieder auf der Straße. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie demonstrieren die Fridays for Future-Aktivisten wieder. Sie fühlen sich durch die Pause nicht geschwächt. Ihre Anliegen seien so wichtig wie zuvor. Ihre Wut auf die Mächtigen nach wie vor groß.
Es ist krass hart, zuversichtlich zu bleiben in dieser 1,2 Grad wärmeren Welt. Die tobt, die eskaliert und wir fragen uns, was soll denn da noch kommen?
Diese Frage stellen junge Menschen heute in ganz Deutschland. Bundesweit waren mehr als 400 Demonstrationen geplant. Tausende waren auf der Straße, zum Beispiel in Bremen und Mainz. In Hamburg demonstrierten mehr als 6.000 Menschen. Die größte Veranstaltung fand in Berlin mit einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor statt. Laut Fridays for Future kamen hier etwa 20.000 Demonstranten. Die Polizei zählte allerdings nur die Hälfte. Die Corona-Krise habe die Klimakrise überlagert. Das müsse jetzt ein Ende haben, so die Aktivisten. Klimaschutz sei auch mit Corona und den entsprechenden Wirtschaftshilfen möglich.
Jetzt müssen wir diese Gelder nutzen, diese Chance nutzen, um sie an ökologische Perspektiven zu knüpfen. Wir haben es gesehen, Präsident Macron hat Air France gesagt, ihr bekommt nur das Geld, wenn ihr die CO2-Emissionen reduziert. So müssen wir auch in Deutschland agieren. Wir müssen die Corona-Krise nicht ausspielen mit der Klimakrise, sondern beides verbinden.
Die Demonstranten fordern konkrete Maßnahmen von der Bundesregierung, damit Deutschland die beschlossenen Klimaziele von Paris tatsächlich einhalten kann.
Weltweit gab es zahlreiche Veranstaltungen von Fridays for Future, etwa in Afrika. In Uganda forderten Klimaaktivisten eine bessere Welt und hielten Plakate hoch mit Aufschriften wie »Afrika brennt«. In Stockholm demonstrierte die Schwedin Greta Thunberg, die die Proteste vor 2 Jahren angestoßen hatte. Und die Britin Maya Rose Craig wollte auf einem Stück Eis stehend zeigen, wie verwundbar die Arktis ist.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Pendler müssen sich am Dienstag auf massive Verzögerungen einstellen. Verdi hofft, so einen einheitlichen Tarifvertrag für die etwa 87.000 Beschäftigten der Branche durchzusetzen. Die Arbeitgeber lehnten eine solche Regelung Verdi zufolge bislang ab. Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern Tarifverhandlungen im ÖPNV. Die Minister und Ministerinnen für Landwirtschaft in Bund und Ländern haben einen Plan beschlossen, wie sie auf die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest reagieren wollen. Dabei geht es unter anderem um die Finanzierung von Schutzzäunen und die verstärkte Jagd auf Wildschweine. Vereinbart wurde außerdem eine finanzielle Honorierung von Waldbesitzern, wenn der Wald dem Klimaschutz und der Artenvielfalt dient. Die genauen Kriterien sollen noch erarbeitet werden. In Erfurt sind zum 28. Mal Filme mit dem Goldenen Spatzen ausgezeichnet worden, beim größten Kindermedienfestival in Deutschland. In 7 Kategorien hat die Kinderjury heute die Preise vergeben. Die ARD-Koproduktion, die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee hat als bester Langfilm gewonnen. Wegen der aktuellen Hygieneeinschränkungen fand das Festival unter besonderen Bedingungen statt.
Mit Schnabelmaske hat die Kinderjury beim Goldenen Spatz in diesem Jahr die Arbeit aufgenommen. Eine Woche lang fand das Kindermedienfestival im thüringischen Gera statt. Wegen der Corona-Pandemie mit weniger Publikum im Saal. Dafür gingen in diesem Jahr Filmemacher in Schulklassen, zeigten dort ihre Filme, kamen mit den Schülern ins Gespräch.
Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen. Also zu sagen, für das junge Publikum gibt es kulturelle Angebote, gibt es Erlebnisse, die es auch zu schaffen gilt. Gerade nach der langen Zeit, wo es eben auch Homeschooling, keine anderen Hobbys möglich waren.
Im Wettbewerb waren 48 Filme angetreten. Den Hauptpreis bekam die ARD-Koproduktion Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. In dem Spielfilm kommen junge Detektive einem Umweltverbrechen auf die Spur. Es geht um Plastikmüll im Ozean.
Hey!
Wenn wir den Film jetzt gut finden und wir ihm den Goldenen Spatz übergeben, dann wird er berühmter und so wird mehr darauf aufmerksam gemacht, dass man zum Beispiel die Weltmeere mehr schützen muss.
Seit 1979 gibt es den Goldenen Spatz. Dass er auch in dieser für viele Kinos und Filmemacher schweren Zeit stattfinden konnte, ein Moment der Freude.
Der FC Bayern München hat den europäischen Supercup gewonnen. Der Champions-League-Sieger bezwang den Europa-League-Gewinner FC Sevilla gestern Abend in Budapest mit 2:1 vor mehr als 15.000 Zuschauern im Stadion.
Den Pokal darf zwar Serge Gnabry tragen und auch wenn der Held des Abends bei der Ankunft in München kaum zu erkennen ist, die Anerkennung ist Javi Martinez gewiss.
Javi Martinez, Mr. Supercup für den FC Bayern.
Wobei zunächst der FC Sevilla in Weiß auf sich aufmerksam macht. Rakitic fällt und Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt auf den Punkt. Der Rempler von Alaba und das heißt nach 13 Minuten Elfmeter für die Spanier. Ocampos gegen Neuer, 1:0 für Sevilla. So schnell werden die Abstände auf der Tribüne geringer. Die Bayern brauchen bis zur 34. Minute. Der Ball von Müller auf Lewandowski und der sieht Goretzka. Der Ausgleich zum 1:1, eine wunderschöne Kombination. Das Ergebnis hält bis in die erste Hälfte der Verlängerung. 104. Spielminute, David Alaba und dann der eingewechselte Javi Martinez zum 2:1 Siegtreffer. Der Spanier in seinem wohl letzten Spiel für die Bayern sorgt für den Gewinn des Supercups und Glücksgefühle auf dem Rasen und bei den mitgereisten Bayern-Fans.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. September.
Tiefdruckgebiete sorgen für teilweise windiges, kühles und vielerorts nasses Wetter. Für Teile des Südens bestehen Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen. Auch im Osten schüttet es heute Nacht kräftig. Vom Südwesten bis zum Niederrhein nur zeitweise Regen und vor allem im Norden zum Teil auch klar. Dort morgen anfangs mancherorts freundlich, sonst auf dichte Wolken und verbreitet Regen, der besonders vom Osten bis in die Mitte sowie im Schwarzwald und an den Alpen ergiebig ist. Oberhalb von etwa 1000 Metern fällt Schnee. An der Ostsee heute Nacht knapp über 10, am Alpenrand nahe 0 Grad. Im Bergland bei Dauerregen morgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 18 Grad. Auch am Sonntag unbeständig und vor allem im Norden und Südwesten nass, im Südosten wieder freundlicher. Ähnlich beginnt dann auch die neue Woche.
Um 21.45 Uhr sehen Sie Pina Adelei mit den Tagesthemen Fridays for Future. Warum ausgerechnet das grüne Baden-Württemberg wenig Windenergieanlagen hat und Tagesthemen mittendrin Reise. Wie war dein Sommer, Deutschland? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.